Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2024. Heute diskutieren Jörg Reinhardt, Geschäftsführer der Syntellic Group, Florian Lindemann, Projektleiter und Lead Retail Cloud Plattform DKB, Alexander Kapst, Head of CRM bei K-New Media, darüber, wie der Einsatz richtiger Technologien im Marketing zu mehr Effizienz und zu Kosteneinsparungen führen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
Vielen lieben Dank dafür und herzlich willkommen nochmal an alle, die zuhören. Gerade habe ich gelernt, Nachhaltigkeit soll Spaß machen. Jetzt wollen wir über Sparen sprechen. Ich hoffe, wir kriegen es auch hin, dass auch Sparen Spaß machen kann. Deswegen erstmal herzlich willkommen, Alexander. Hallo, Florian. Genau, wir wollen heute über Marketing Automation sprechen und generell, wie man mit der richtigen Technologie Kosten im Marketing sparen und Mitarbeiter enablen kann. Könnt ihr euch erstmal selber kurz vorstellen? Alexander, vielleicht kannst du anfangen. Welche Expertise bringst du mit in dieses Themengebiet hinein?
Ja, erstmal zunächst vielen Dank für die Einladung und schön, dich Jörg und auch dich Florian wiederzusehen. Ja, ich bin Alexander Kapst und seit 20 Jahren im Bereich Online-Vertrieb und Marketing und seit etwa 10 Jahren im Bereich CRM unterwegs. Hab dies mit in der DKB aufgebaut und weiterentwickelt und bin jetzt in einer digitalen Agentur, der K-New Media, verantwortlich für das Thema E-Mail-Marketing und CRM. Und wir betreuen in unserem Konzern 12 E-Commerce-Brands, vorwiegend im Fashion-Bereich in bis zu 7 Ländern.
Ja, ein gerade spannender Bereich, logischerweise, wo wahrscheinlich auch einiges gespart wird, sozusagen. Wir wissen, Fashion ein Thema. Von daher freue ich mich sehr, dass wir da tief drauf eingehen können. Florian, magst du weitermachen?
Ja, hallo. Und vielen Dank für die Einladung. Genau, Alexander und ich kennen uns schon aus guten alten DKB-Zeiten. Ich bin mittlerweile 6,5 Jahre schon bei der DKB, habe davor auch schon CRM gemacht, bei Axel Springer, ein bisschen Digitalberatung. Und habe mit Alexander den CRM-Bereich bei der DKB aufgebaut und die letzten Jahre nochmal aufs nächste Cloud-Level gehoben, sowohl was Marketing-Automation angeht, als auch unsere Datenhaltung. Damit habe ich mich die letzten Jahre als Projektleiter beschäftigt und betreue jetzt nochmal ein anderes Cloud-Vorhaben. Also ganz viel Daten, ganz viel Cloud, was sicherlich bei der Thematik auch spannendes Thema ist.
Auf jeden Fall, genau. Ich schließe die Runde kurz ab. Jörg Anne, mein Name, seit 20 Jahren in der Beratung unterwegs im Bereich CRM und Marketing Automation. Habe auch einen eigenen Podcast zum Thema mehr Gewinn mit Marketing Automation und wir drei kennen uns ja eben aus dem DKB-Projekt, wo wir viele spannende CM-Themen umgesetzt haben. Aber machen wir erstmal den Schwenk Richtung Handel. Welche Rolle spielt denn bei euch, Alexander, die Kosteneffizienz im Marketing? Da ihr ja Dienstleister, wie du schon sagst, für viele Retail- und E-Commerce-Marken seid. Und woran macht ihr da Kosteneffizienz fest?
Mhm. Naja, aktuell spielt das Thema Kosteneffizienz natürlich eine sehr, sehr große Rolle im Retail, also insbesondere auch im Fashion. Naja, die gesamte Branche, das gilt sowohl für Offline als auch Online, unter der sogenannten Konsumzurückhaltung darbt. Also insofern haben wir bei uns natürlich auch nochmal irgendwie die Hausaufgaben gemacht, alle Tools im Marketing noch einmal kritisch hinterfragt. Brauchen wir das grundsätzlich? Kann die Leistung auch von anderen Tools miterbracht werden? Und wo liegen dann noch im konkreten Vertragsverhältnis natürlich noch Einsparpotenziale? Beispielsweise beim Funktionsumfang, brauchen wir tatsächlich alle gebuchten Lizenzen? Was ist mit variablen Kosten und dergleichen? Und diese Hausaufgabe war natürlich auch mal sinnvoll. Dann kommen natürlich die ein oder anderen Dinge dann nochmal zum Vorschein, dass man tatsächlich nicht mehr alles braucht oder teilweise eben auch andere Substitute nutzen kann. Und am Ende des Tages haben wir in diesem Jahr dann einen mittleren sechsstelligen Bereich heben können, den wir jetzt per anno einsparen, was natürlich dann echt eine gewisse Relevanz dann auch schon tatsächlich beinhaltet.
Also so eine große Überlappung der Lösungen oder habt ihr auch wirklich Funktionalitäten nachher abgestellt?
Also es geht dann natürlich, es gab jetzt so von 50 Tools rund 5 Tools quasi, wo wir gesagt haben, die brauchen wir einfach nicht mehr. Und teilweise gab es auch Themen, die sozusagen von ähnlich gelagerten Anwendungen quasi von zwei verschiedenen Sichtweisen von zwei Tools so bedient worden sind, wo wir gesagt haben, so viel braucht man dann vielleicht auch nicht. Also eine Sichtweise reicht auch gerade so was Analysen angeht, dass man nicht immer nochmal 5 verschiedene Blickrichtungen hat oder auch ganz einfache Sache wie Zeiterfassung und dann Abrechnung gegenüber den Mandanten. Das haben wir alles in ein Tool gepackt. Also insofern war da einiges auch zu heben.
Das heißt, ihr habt wirklich ein klassisches Digitalisierungsprojekt sozusagen durchgeführt und einmal angeschaut, wie euer Marketing-Automation-Stack aussieht und den versucht, sinnvoll zu verschlanken.
Ja, also meine Aussagen beziehen sich natürlich auf die ganze Agentur-Tool-Landschaft und nicht nur auf das Thema CRM, aber da können wir auch gerne nochmal später drauf eingehen. Aber CRM hat natürlich da auch dann eine gewisse Dimension auch gehabt, ganz klar.
Genau, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, weil wir natürlich ganz viele verschiedene Wege haben, um Kosten zu sparen. Deswegen auch da die erste Frage an dich, Florian. Wie ist das bei euch im Bankenumfeld? Wie geht ihr da mit Marketingkosten um? Schaut ihr da entsprechend drauf? Und welche Wege geht ihr, um die Kosteneffizienz zu steigern?
Ja, ich glaube, Kosten sind ja aktuell überall ein Thema. Also auch auf jeden Fall bei Banken. Ich fand auf jeden Fall interessant, was Alexander gesagt hat, dass man sich sehr genau die Tool-Landschaft anguckt. Also das ist definitiv bei uns auch ein Thema, ne? Generell einfach versuchen, Effizienzen zu heben und mit dem, was man hat, vielleicht auch nochmal etwas mehr herauszuholen. Und einfach, dass man auch alle Möglichkeiten, die einem die Tool-Landschaft, die man hat, intern bietet, auch wirklich nutzt. Also das ist definitiv bei uns auch ein Thema. Und natürlich auch Dinge, die man vielleicht mit externer Unterstützung aktuell noch getan hat, vielleicht mal zu schauen, kann man die auch internalisieren, kann man die auch selber tun. Da haben wir in letzter Zeit im Rahmen von unserem CRM-Projekt auch einige Prozesse, die von externen Agenturen betreut wurden, selber einfach umgesetzt mit den Möglichkeiten, die das Tool, das Marketing Automation Tool hatte, was wir eh gekauft haben, sowieso hatte und hatten da keine zusätzlichen Kosten, aber konnten sozusagen externen Support einsparen. Ne?
Wenn du von Effizienzen heben sprichst, was genau meinst du da, Mann? Geht es darum, dass ihr dann auch Prozesse stärker digitalisiert und automatisiert oder geht es um andere Effizienzen?
Genau. Also das ist, glaube ich, auch ein Thema, was die gesamte Bank betrifft, noch nicht mal nur den Marketingbereich. Ne? Ganz klassisch angefangen, wenn man Neukundenstrecken hat, dass da die komplett automatisiert behandelt werden können im Kundenservice, auch im Marketing. Also ich glaube, einfach jeder Prozess wird da beleuchtet, ob da Effizienzen gehoben werden können. Und das betrifft sozusagen auch nicht nur Marketing, CRM, sondern das ist in allen Bereichen aktuell ein Thema, dass man da Effizienzen heben kann.
Jetzt hast du ein anderes spannendes Thema angesprochen. Da ist nämlich natürlich deine Meinung, Florian, aber auch deine, Alexander. Du hast gesagt, dass man mehr aus den Tools oder aus den Lösungen herausholt. Das ist ja so mein Eindruck, wenn ich durch die Unternehmen durchgehe, dann entscheidet man sich gerne mal für große Marketing-Automation-Lösungen und setzt dann häufig sehr kleine Use-Cases quasi um und kennt teilweise gar nicht die gesamte Bandbreite der einzelnen Lösungen. Habt ihr euch da jeweils dann auch mit den Lösungen nochmal intensiv beschäftigt, was die eigentlich alles können und wie man das Ansatzgebiet vergrößern kann? Oder wie habt ihr es hinbekommen, also auch, wenn du bei euch, Alexander, aus den Tools mehr herauszuholen?
Also grundsätzlich glaube ich, ist es wichtig, natürlich immer auch mit dem Fortschritt dieser Tool-Entwickler auch irgendwie Schritt zu halten. Ne? In der Regel entwickeln sich ja auch da die Themen sehr dynamisch, dass man da immer State of the Art ist. Wir haben eine sehr mächtige, große CRM-Lösung, die natürlich viel Möglichkeiten bietet. Und da sind viele Dinge, die da sich weiterentwickelt haben, wo man dann irgendwann mal für sich entschieden hatte, es passt gerade nicht so oder ist es nicht so passend umsetzbar. Und da muss man eigentlich immer wieder noch reingucken, wie hat sich denn das jetzt, diese Funktionalität, dieses Thema weiterentwickelt? Und ist es das, was wir jetzt vielleicht auch brauchen? Und ist es nicht vielleicht jetzt sogar passgenau? Mhm. Also ich glaube, dieser Prozess ist, den unterschätzt man so, weil man dann irgendwie sich so im Tagesgeschäft daran gewöhnt hat. Wir machen das jetzt so und so und hinterfragt mich immer noch mal mit so einem Blick von oben, sag mal, hallo, eigentlich wollen wir auch dahin. Warum gucken wir nicht einfach mal, was unser Anbieter eigentlich da auch zu leisten kann? Und ich glaube, durch diese ganze Thematik jetzt auch mit den Tools, die sich so rund um das Thema KI auch entwickeln, haben wir ja nochmal eine völlig neue Dimension und eine Geschwindigkeit, die uns natürlich auch als Werbetreibende am Ende auch so ein bisschen überfährt, ne? Weil wenn du heute irgendwie eine Entscheidung triffst, das und das Tool, und du weißt gar nicht, in einem halben Jahr ist es das Beste noch, dann kommen noch fünf andere um die Ecke und. Also eine wahnsinnige Dynamik. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal echt eine große Aufgabe, das dann im Blick zu haben. Und dafür braucht man auch eben Kapazitäten und das dann aber auch mit Führungsaufgabe, sich darum zu kümmern, weil die Mitarbeiter natürlich irgendwie mit einem operativen Blick dafür nicht frei sind, da sozusagen so vernetzt auch kostfunktional zu denken.
Definitiv. Wie habt ihr das gemacht, Florian, bei euch, aus den Lösungen mehr rauszuholen?
Ja, ich habe eine grundsätzliche Problematik bei Marketing Automation Tools und auch bei der Auswahl von denen, ist halt, dass man oft die Komplexität dann doch unterschätzt. Ne? Ich glaube, da liegt der Ball oder die Schuld auch oft bei den Anbietern, die halt in den Sales-Prozessen gerne sie als sehr, sehr einfach und total intuitiv und man braucht überhaupt keine Datenkenntnis oder ähnliches verkaufen. Das sieht ja in der Realität dann oft einfach auch anders aus. Ne? Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass man einen gewissen Grad von Realitätssinn an solche Gespräche herangeht und sich von vornherein auch klar im Klaren darüber ist, diese Tools sind, egal wie sie verkauft werden, doch enorm komplex. Man braucht entsprechende Expertise, muss sich so aufstellen, um diese Komplexität auch handeln zu können. Ne? Also ich glaube, das ist so einer der größten Fehler, die gemacht werden bei diesen Marketing-Automation-Tools, dass man einfach zu sehr dem Sales-Pitch eins zu eins glaubt und da nicht genug selber hinterfragt und sich dementsprechend nicht richtig genug und dafür aufstellt, um mit diesen Tools umgehen zu können.
Jetzt hast du gesagt, das ist die Schuld der Anbieter im Sales-Pitch. Mache ich einen Haken dran? Du hast gesagt, Alexander, ihr habt euch damit beschäftigt, auch wie die Lösungen sich weiterentwickeln. Was mir auffällt, als Berater, aber spiegelt es mir bitte mal auch als eure Sicht als Kunde sozusagen, ihr habt große CRM-Lösungen im Einsatz. Wäre es nicht auch die Aufgabe, eigentlich von den Anbietern mal regelmäßig vorbeizukommen und mal zu zeigen, welche neuen Funktionalitäten auch in den meistens ja auch Cloud-Lösungen, die sich da so ein bisschen mit selber entwickeln, dabei sind, um euch auch Ideen zu geben, wie man die eigentlich im Marketing einsetzen kann? Ich habe häufig das Gefühl, dass die Kunden selber sich sehr intensiv damit beschäftigen müssen, was die Lösungen eigentlich alles können und wie man sie einsetzen kann, dass da gar keine so richtige Begleitung seitens der Lösungsanbieter stattfindet. Wie seht ihr das?
Ja, würde ich gar nicht so unbedingt gleich so unterschreiben. Ich glaube, es liegt natürlich auch sehr an dir selber, dass du mit den Neuerungen und Updates einfach dich auseinandersetzt. Dafür gibt es natürlich auch viel Push-Kommunikation. Du musst da nur halt auch lesen. Da musst du dich natürlich auch immer um eine Demo oder einen Termin bemühen. Das ist dann wahrscheinlich von Anbieter zu Anbieter auch unterschiedlich, je nach Größe. Weil letztendlich gefühlt ist es dann eben auch so, was ist da für ein Use Case, was ist da für ein Volumen in dieser Kundenbeziehung drin? Und danach werden die Prioritäten vergeben. Wenn du da sozusagen ein kleiner Anbieter bist, dann kommst du irgendwie nicht so richtig in den Genuss, da jemanden auch dann zeitnah zu finden und einen Termin zu machen. Bist du ein bisschen größerer Anbieter, fällt das dann einem auch leichter. Also das wird auch, so ist meine Wahrnehmung, knallhart danach entschieden, sozusagen, wie hoch ist da das Potenzial? Was kann ich da möglicherweise realisieren? Und dann wird man sich da sehr intensiv drum kümmern. Aber für kleinere ist das sicherlich ein bisschen schwieriger.
Teilst du das, Florian?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein anderer Aspekt, den man sich auch angucken muss, ist halt, wie stellt man sich auch intern auf, um überhaupt in der Lage zu sein, diese Anforderungen von den jeweiligen Anbietern auch einzufordern und auch zu verwenden. Ne? Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Ressourcen auch einzuplanen für Leute, die mit dem Tool arbeiten, dass sie sich mit dem Tool beschäftigen, ne? Dass man auch zum Beispiel nicht ein reines Anwenderteam hat, ne, sondern dass man gleich mitplant, gibt es einen entsprechenden Product Owner für das Tool? Gibt es einen entsprechenden Application Manager? Gibt es Leute, die sich um den Betrieb kümmern? Wie sind die auch untereinander organisiert? Sind die vernetzt? Und sich dann gegebenenfalls eben auch gerne externen Support zu holen, auch von den Anbietern, ne? Die bieten ja mittlerweile auch so Lösungen an. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man von Anfang an einplanen sollte oder auch eben von externen Beratungen wie ihr jetzt und dass man da eben einen gesunden Mix findet aus interner Expertise, die man ausreichend besetzt, mit externen Signalen, die aufgeschlaut werden, aber eben auch so, dass das Wissen nicht extern verbleibt, sondern dass es halt nach und nach intern transferiert werden kann und dort immer mehr Expertise aufgebaut werden kann. Aber das ist halt einfach Arbeit, die auch Zeit kostet, die vielleicht nicht im reinen Nutzen des Tools sozusagen aufgeht, sondern es einfach auch Wissensaufbau, der stattfinden muss und den man einplanen muss.
Finde ich einen super wichtigen Punkt, den ich gerne mal so ein bisschen stressen möchte, aus dem einfachen Grunde, weil du hast es auch schon gesagt, Alexander, ihr habt sehr viele Lösungen gehabt. Ich erlebe das ganz häufig beim Kunden, dass da irgendwie 15, 20, 30 Marketing-Automation-Lösungen, also verschiedenste Lösungen im Marketing-Stack unterwegs sind, die teilweise einen enormen Deckungsgleichheit haben, weil man irgendwie mal eine Lösung eingeführt hat, der Meinung war, die kann gewisse Funktionalitäten nicht, dann kommt irgendein anderer Anbieter, erfüllt irgendwie einen speziellen Use-Cases, dann wird er noch mit reingenommen. Und schon steigen die Kosten für die Marketinglösung sehr stark an. Mein Lieblingsbeispiel, ich sage nicht, welche Branche es gewesen ist, aber eine Branche, der es aktuell noch sehr gut geht, die hatten 7 fast gleiche Marketing-Automation-Lösungen gehabt im Bereich Kampagnenmanagement und haben die mehr oder weniger parallel betrieben für die einzelnen Anwendungsfälle. Und da durfte ich dann mal einen Auswahlprozess machen, um zu sagen, welche von den 7 sie jetzt behalten wollen, um sich 6 sozusagen wirklich komplett einzusparen. Fand ich totaler Wahnsinn, weil jeder Bereich, der irgendwie was rausgeschickt hat, dann seine eigene Lösung im Einsatz hatte. Und das ist, finde ich, umso wichtiger, so wie ihr es macht, Florian, oder auch bei euch, Alexander, wirklich mal zu schauen, wie entwickeln sich die Lösungen, welche neuen Funktionalitäten können sie denn abdecken, um sich dann konsequent weiterzuentwickeln und eben nicht, wie das so häufig ist, dann eben eine neue Lösung reinzunehmen, nur weil die irgendwie einen vermeintlichen Use Case letztendlich abbildet. Lass mal ein Stück tiefer gehen, wir haben jetzt darüber schon gesprochen, wie ihr auch schaut, dass ihr möglichst kosteneffizient seid, was diesen ganzen Tools so angeht, aber ich kann vielleicht mit Marketing-Automation-Lösungen ja an verschiedenen Stellen sparen. Ich kann gucken, dass ich das Marketing-Budget versuche einzusparen und gleichzeitig aber die Umsatzmenge hochhalte. Ich kann schauen, dass ich die richtigen Kunden habe und vielleicht auch Verlustkunden irgendwie losbekomme. Ich kann versuchen, Effizienz in meinem Team zu heben, wo Dinge vielleicht noch sehr manuell passieren oder aber auch vielleicht mit Marketing-Automation-Lösungen strategischer zu arbeiten, das heißt Richtung Forecasting zu gehen und da auch nochmal Budgets effizienter einzusetzen. Welche Rolle spielt denn die Technologie da bei euch bei der Optimierung im Unternehmen? Habt ihr Beispiele, wo ihr Technologien eingeführt habt oder wo ihr Technologien nutzt, eben um Marketingkosten zu senken? Und wie habt ihr das konkret erreicht?
Ja, vielleicht nochmal den Ball aufnehmen vom Anfang, auch das Thema Überprüfung des aktuellen Vertrags deines CRM-Anbieters. Wir hatten also auch dieses Jahr das klassische Renewal. Und haben natürlich dann auch den bestehenden Vertrag nochmal gechallenged. Dahingehend, dass wir zum einen parallel nochmal so einen kleinen RFP gemacht haben mit 2 weiteren CRM-Anbietern, um auch ein Gefühl zu bekommen, ne, wo stehst du mit deiner Art Lösung, die du nutzt oder und was rufen andere auf? Das ist natürlich eine wichtige Übung. Und dann natürlich eben auch nochmal in diese Details dieses bestehenden Vertrages einzusteigen. Ne? So haben wir mal als Beispiel, zum Beispiel, wir zahlen ja variable Kosten, einmal das Versandvolumen und beispielsweise die Anzahl der Kontakte. Und in so einem Datenbestand an Kontakten ist natürlich auch eine gewisse Legacy, wo man einfach mal sagt, okay, die sind so alt und inaktiv, die kriegen eh keine Regelkommunikation. Oder es sind eben auch natürlich im E-Commerce ja klassisch, wenn du dich sozusagen informieren lässt, dass eine Ware wieder verfügbar ist. Du hast ja keine Subscription von diesen Kunden. Das heißt, die kannst du dann ja nicht irgendwie mehr oder weniger nutzen. Das heißt, wir haben einfach mal 1/3 unserer ganzen Kundenkontakte rausgeschmissen und so die variablen Kosten natürlich auch nochmal senken können. Also das sind alles so Dinge, die liegen dann da. Und im Grunde genommen verbrauchen die einfach Ressourcen in Form von Geld oder auch Daten natürlich, Kapazität. Und die brauchst gar nicht, weil du die gar nicht praktisch benutzt. Und deshalb, je älter sozusagen auch dein Kundenbestand, desto öfter musst du eigentlich auch diese Exercise machen, weil grundsätzlich so, ich sag mal, 36 Monate letzte Aktivität ist dann eigentlich ausreichend als Gruppe für deine ganzen Aktivierungsmaßnahmen und Co.
Absolut. Was du ja beschreibst, ist quasi ja den aktuellen Vertrag sozusagen günstiger zu bekommen, indem die Menge der genutzten Kunden, die dann im Vertrag ja festgehalten sind, weniger werden. Jetzt hast du aber auch gesagt, ihr habt auch nochmal eine Art Auswahlprozess gemacht, dass nochmal mindestens 2 weitere Anbieter da sind. Seid ihr dann auch nochmal in die Einkaufsverhandlung eingestiegen sozusagen und habt ihr gesagt, hey, entweder ihr bleibt drinnen und ihr senkt den Preis oder ich nehme einfach wen Neues rein. Also kann man das dann auch nochmal so als Druck für die Kostensenkung verwenden?
Naja, klar. Also du musst natürlich dir ein Gefühl erstmal arbeiten. Also wichtig ist ja erstmal zu wissen, wo liegst du mit deinem Vertrag und was würden jetzt andere Wettbewerber, auch neue, dann aufrufen, um quasi auch hier mit dir eine neue Geschäftsbeziehung zu begründen. Und das kannst du natürlich dann auch nochmal in die Waagschale werfen, wenn es jetzt um die Konditionen im Rahmen der Verhandlung geht. Ne? Also sowohl als auch. Wichtig sind aber natürlich auch so ein paar Aspekte, die dann auch bei solchen Entscheidungen sind, nämlich so was wie Wechselkosten. Das ist ja nicht so, du kannst ja nicht einfach mal ein Tool abstellen, ein neues anknipsen, dann make it happen sozusagen. Da ist echt ja auch viel Arbeit reinzustecken, bevor du überhaupt dann so einen Switch auch machen kannst. Ich glaube, das ist auch eine gewisse Komplexität, vor der man sich natürlich auch erstmal scheut und die natürlich dann auch nochmal in die letztendliche Entscheidungsfindung im Rahmen der Bewertung auch einfließen muss. Was heißt denn dann tatsächlich dann auch mal so ein Switch eines Anbieters und welche preisliche Differenz ist noch tolerierbar im Zweifel, um das wettzumachen? Und ab wann ist dann dein Schmerzpunkt erreicht, wo du sagst, nee, das kann ich nicht verantworten?
Ja, das kann man super ausrechnen, das ist richtig. Und was ihr ja auch noch gemacht habt, das hast du ja am Anfang gesagt, ist auch zu schauen, habe ich vielleicht Module, die ich mir mal gekauft habe und lizenziert habe, die ich aber gar nicht wirklich nutze sozusagen, ne, um die auch wieder entsprechend abzustellen. Was auch so ein Klassiker ist, dass man erstmal am Anfang das große Bundle nimmt und dann irgendwie feststellt, man braucht gar nicht alles davon. Genau. Und dann auch ein paar moderieren kann.
Ja.
Kommen wir zu den Anwendungsbeispielen sozusagen, wie ich in Summe Kosten sparen kann. Florian, ihr habt ja auch CRM-Lösungen eingeführt. Habt ihr das nur gemacht, um mehr Umsatz zu erzielen oder habt ihr auch wirklich Kostenpotenziale heben können und wie habt ihr das dann konkret gemacht?
Also wir haben erstmal auch relativ viel aus so einer Opportunitätskostenperspektive Use Cases betrachtet. Also das großer Vorteil von CRM ist ja, dass es relativ kostengünstig ist im Vergleich zum klassischen Neukundenvertrieb, wo man ja immer relativ viel Geld bezahlen muss, um einen neuen Kunden reinzubekommen. Weil im CRM geht es ja im Wesentlichen um Bestandskunden, die sind ja zwar schon da. Oder sind eigentlich immer schon da. Und da kann man natürlich relativ viele Synergien, glaube ich, heben zu relativ günstigen Kosten. Ne? Und ich glaube, ein Beispiel vielleicht mal in Richtung Cross- und Upselling. Das ist natürlich gerade bei einer Bank, wo Kundenbeziehungen doch ja recht langfristig zum Glück sind. Ne? Wenn man da Kunden bereits zum Beispiel ein Kreditprodukt hat, und dann, wenn zum Beispiel dieser Kredit langsam ausläuft, da in die Kommunikation zu gehen, einfach dafür zu sorgen, dass er vielleicht diesen Kredit dann nochmal aufstockt, dass er prolongiert und weiteres. Das führt ja dazu, dass man nicht nochmal neu so einen Kunden sich bei den bekannten Plattformen wie Check24 einkaufen muss, sondern dass man einfach einen Kunden, den man bereits eingekauft hat, einfach nochmal länger bei sich hält, nochmal neu mit ihm verdient, ohne dass man nochmal Geld für ihn extern ausgeben muss. Also ich glaube, das ist vielleicht, finde ich, eine ganz interessante Perspektive, auch wie man den Neukunden und den Bestandskundenvertrieb sozusagen nochmal synergetisch auch zusammenbringen kann und auch Hand in Hand gehen kann. Weiterer Punkt ist ja, wenn man sich irgendwie Leads einkauft, extern, dass man die auch entsprechend dann bespielt, dass man sie einfach kostengünstiger per E-Mail, Onboarding-Strecken, Upselling-Strecken einfach dann über sein existierendes CRM zu konvertieren. Also so war die wesentliche Herangehensweise am Anfang bei uns.
Und bei euch, Alexander, habt ihr dann auch sozusagen mit den Technologien versucht, Kosten zu optimieren?
Ja, ich sag mal grundsätzlich mit den Technologien logisch, aber im Sinne auch im Sinn Strategie, was tue ich? Also beispielsweise ist es ja im Performance-Bereich, wenn wir über Kosteneffizienz sprechen, sehr wichtig, was wie meine Werbebudgets sozusagen verwendet werden. Ja, und da geht es natürlich um insbesondere auch Qualität. Zum Beispiel von unseren SEA-Kollegen, die testen gerade die Anreicherung unserer Product Feeds für Search, um auch eben qualitative Merkmale der Produkte, also die relative Marge und Retourenquote. Und das wird in die Ausspielung mit einbezogen. Ne? Wenn du sagst, ich habe jetzt zwar ein Sale gemacht, aber du musst danach gucken, eigentlich, okay, hast du tatsächlich auch Geld verdient? Und dann musst du natürlich in Relation stellen, was hast du jetzt für die Anzeige dann bezahlt? Ist das eben auch eine klassische Maßnahme, um so die Marketing-Effizienz eben auch zu steigern? Und wir im CRM-Bereich haben natürlich auch unsere Strategie, das Thema eben der Automations weiter auszubauen, ist natürlich davon an erster Stelle. Also das heißt natürlich hier auch effizienter zu werden. Also diese sogenannten Trigger-Mails nennen wir sie, die ja überwiegend auf einem konkreten Verhalten eines Interessenten ansetzen. Die haben wir natürlich weiter ausgebaut, weil dieser Wirkungsgrad grundsätzlich eben höher ist, weil das ja eher auf einem Intent oder eines Interessenten zurückzuführen ist, aber eben auch der Einmalaufwand zum meisten ist, dann ist das automatisiert als Setup, dann läuft das automatisiert durch und dann habe ich eigentlich in dem Sinne natürlich einen super effizienten Prozess, der wenig kostet, auf Dauer gesehen und natürlich viel bringt. Und aber auch das Thema Automation bei den Editorial Newslettern, also den klassischen, ist natürlich auch so. Ich muss jedes Mal ein Newsletter erstellen, muss den bestücken mit Produkten oder Themenbereichen. Und auch hier, um hier das effizienter zu gestalten, haben wir auch eben das optimiert und eben auch automatisierte Inhalte da jetzt mehr eingebaut in Form von Recommendations. Und am Ende, wenn man mal so ein Beispiel, was heißt es dann auch vielleicht hier teilen kann, dann wenn wir jetzt unser Versandvolumen nehmen, dann fallen 85% etwa auf diese Editorial Newsletters und 15% auf die Trigger-Mails. Aber im Sinne des sozusagen, im Sinne der Umsatz oder Nachfrage, ist der Anteil der Trigger-Mails mittlerweile größer als die der Editorial-Newsletter. Und das ist natürlich klar, dass darauf dann auch die Ressourcen allokiert werden. Mhm. Darüber hinaus gibt es noch weitere Beispiele. Also das Thema, ich sage mal, Zusammenspiel Owned und Paid. Also das ist natürlich auch wichtig, immer im Auge zu behalten. Stichwort so Customer-Match. Also Segmentierung, du hast es vorhin auch schon angesprochen, von Top- und Flop-Kunden. Weil wir können ja aus unserem Subscriber-Bestand wunderbar entsprechend die E-Mail-Adressen selektieren oder die Kunden und die dann über ein Hash natürlich auch mit Consent entsprechend übermitteln an die Plattform, um genau nach diesen ähnlichen Zielgruppen auch zu suchen, wenn es natürlich die Top-Kunden sind und die Flop-Kunden natürlich auch ausschließen. Das ist dann auch eben wieder ein klassisches Beispiel für die Marketing-Effizienz, also nach den richtigen Kunden sozusagen Ausschau halten und nicht querbeet mit der Gießkanne, um so die Budgets ressourcenschonend einzubauen und auch gute und bessere Kunden quasi als quasi mit dem normalen Durchschnitt auch zu aktivieren. Und am Ende des Tages war für uns auch wichtig, dass wir uns dann auch von diesen kostenintensiven, so klassischen Lead-Generierungsmaßnahmen verabschiedet haben, die oft nur so kurzfristiger Natur sind. Wir haben dies nochmal uns intensiv angeguckt, wie lange sind denn die quasi dann bei uns Kunde? Die werden mit einem Incentive gewonnen, was irgendwie auch eben teurer ist und kaufen dann einmalig und sind dann im Zweifel auch wieder weg. Also lieber die zuvor eben diese Top-Kunden, die wir gesucht und gefunden haben mit einem Einmalkauf, die dann sozusagen mit anderen Automations versuchen, zum Zweitkauf zu aktivieren, beziehungsweise dazu dann eben auch das Opt-in für das Thema Newsletter zu geben. Ich glaube, das ist eins der klassischen Themen.
Darauf komme ich gleich nochmal gerne zurück. Wir haben eine Teilnehmerfrage, und zwar: Welche Erfahrung habt ihr bei der Berechnung von Kundenakquisitionskosten? Wie tief sollte man gehen?
Da kann ich vielleicht mal, also nicht aus der Bankperspektive, sondern ich habe ja gesagt, ich habe vorher auch Medien viel gemacht. Und da bin ich so mit dem CPO, sagt man schön, Cost per Order. Da war das so die mit Abstand wichtigste Kennzahl, weil sie aber auch relativ einfach berechenbar war. Man relativ leicht auch diese Cost per Order in Relation dann zu dem Geld setzen konnte, was man dann durch so ein Abo zum Beispiel eingenommen hat. Ne? Also man konnte da relativ einfach sagen: Ich habe jetzt ein Abo für 2 Jahre eingekauft, das bringt mir so und so viel jeden Monat ein. Ich habe ihm die und die Prämie gezahlt, damit er das Abo abschließt. Das ist ja so der Klassiker hier, 100 € Gutschein, wenn du das Abo abschließt. Und dann hat man vielleicht noch entsprechende Werbematerialien irgendwie eingekauft. Das war relativ straightforward, konnte man sich das jedes Mal berechnen. Jetzt bei einer Bank ist es ehrlich gesagt nicht mehr ganz so straightforward, wenn man vielleicht noch die Orderkosten oder die Akquisekosten relativ gut berechnen kann. Aber der andere Teil, wie viel verdiene ich dann wirklich mit dem Kunden, ist halt deutlich komplexer. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wenn man die Kundenakquisekosten betrachtet, muss man auch immer das Gegenstück der Gleichung betrachten. Also wie viel verdiene ich eigentlich mit dem Kunden? Da sind wir auch dran, das ordentlich in Relation zueinander zu stellen, weil es natürlich essentiell ist, dass der Kundenwert höher ist als die Kundenakquisekosten, genau wie Alexander auch gerade schon gesagt hat, sonst hat man auf jeden Fall auf Dauer ein Problem. Aber es ist halt nicht in allen Geschäftsmodellen ganz so trivial, das zu berechnen. Kann man sich bei einer Bank ja relativ gut vorstellen. Es kommt halt sehr darauf an, wie die Produkte auch genutzt werden, die man abgeschlossen hat. Also das ist war für mich ein Umstieg von Medienbranche auf Bank damals auch überraschend. Ist es nicht ganz so leicht zu sagen, wie viel man am Ende wirklich mit einem Kunden verdient. Zumindest nicht so einfach, wie es, glaube ich, zum Beispiel im Handel ist. Ja, relativ eindeutiger, wo man einfach den Warenkorb und die Margen betrachten kann. Aber da kann Alexander dann gerne was zu sagen. Aber das ist vielleicht so als erste Antwort davon. Es ist nicht immer, also ich glaube, es ist ein Teil der Gleichung, aber genauso wichtig ist der andere Teil der Gleichung. sich anzugucken, wie viel verdient man eigentlich mit dem Kunden, den man sich eingekauft hat.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Ja, guter Punkt, Florian. Sehe ich auch so. Also ich würde auch sagen, kommt drauf an. Also du kannst es natürlich detailliert runterbrechen, den Gesamtkost der Akquisition, muss dann aber auch eigentlich das Pendant genauso detailliert im Sinne von, was der Kundenwert, im Sinne bestenfalls Customer Lifetime Value, was ist der Kunde künftig dann wert und was ist die Prognose, was er quasi auch an Erträgen wieder zurückbringt. Ne? Also das musst du dann immer von zwei Seiten, so wie aktiv und passiv Bilanz sozusagen, wie bewerten. Die Frage ist natürlich auch, was ist deine Strategie von vornherein? Kaufst du jetzt Kunden ein und hast noch keinen Deckungsbeitrag? Oder kaufst du eben, wenn du jetzt über Performance-Kanäle im Marketing sprichst, kaufst du jetzt einen Umsatz ein und hast dann eben auch sozusagen, da sind ja die KPIs eher so Kosten-Umsatz-Relationen. Was hast du an Marketing-Spend? Was hast du für einen Umsatz generiert? Und dann kannst du auch natürlich das so steuern, dass du sagst, okay, ich bin bereit, zu dem und dem, bis zu der und der Grenze mit der Kosten-Umsatz-Relation zu operieren im Durchschnitt. Und ab da cutte ich dann. Also das hat natürlich auch viel mit deinem Geschäftsmodell zu tun, wie du aufgestellt bist und wie künftig eben auch Erträge vom Kunden generiert werden.
Ja, also das möchte ich nochmal ergänzen, weil ich stimme euch beiden da komplett zu und möchte nochmal Beispiele aus meiner Praxis erzählen. Also rein auf die Kundenakquisitionskosten zu schauen, macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn. Wobei, das, was du gesagt hast, Alexander, natürlich abhängig von der Strategie. Manchmal möchte ich einfach nur sozusagen Marktführer sein oder das größte Wachstum irgendwie haben. Dann zahle ich sozusagen einen gewissen Preis, versuche den zu minimieren, um halt möglichst wieder Neukunden einzusammeln. Was total wichtig ist, das habt ihr auch gesagt, ist, den Kundenwert dagegen zu halten. Und das kann ich auf zwei verschiedene Arten machen. Das heißt, ich kann mal generell nur den Kundenwert anschauen, wie der Kundenwert so nach einem halben oder nach einem Jahr quasi ist, weil ich natürlich auch manchmal gewisse Kanäle habe, über die ich Kunden gewinne, wo zum Beispiel die Stornokosten oder die Stornoraten einfach sehr hoch sind, wo ich wieder viele Kunden verliere. Und deswegen empfehlen wir ja immer, auch wie du es gesagt hast, Florian, sich anzuschauen, über welchen Kanal, über welchen Kundengewinnungsweg bekomme ich dann eigentlich welche Art von Kunden rein? Also sind es dann eher die Top-Kunden oder die Kunden, an denen ich profitiere, oder sind es eher die Verlustkunden? Weil danach kann ich nämlich dann auch nochmal mein Marketing-Budget bei der Neukundengewinnung optimieren. Und es ist nicht nur der Kanal, es ist teilweise auch das Einstiegsprodukt. Ich erzähle mal eine meiner Lieblingsgeschichten, als wir einen Kundenwert aufgebaut haben. Da kam raus bei einer Versicherung, dass gerade die Kunden, die mit dem Produkt Kfz gewonnen wurden, durchgängig einfach Verlustkunden waren. Woran lag das? Man hatte einfach die Kfz-Tarife so niedrig gehalten, um darüber Kunden zu gewinnen, weil die Hoffnung war einfach über Cross-Selling letztendlich dann irgendwann profitable Kunden reinzubekommen. Problem war halt nur, ähnlich wie du es gesagt hast, Alexander, das waren dann quasi einfach nur einmal Kunden, die haben das Kfz-Produkt genommen und dümpelten dann halt Ewigkeiten rum zu Tarifen, die letztendlich deckungsbeitragsnegativ waren. Das heißt, man hat einen mehrstelligen Millionenbetrag pro Jahr gehabt mit diesen Kunden, die man dazugewonnen hatte, als aber auch die einfach geblieben sind. Und deswegen macht es nicht nur zu schauen, was sind meine Kundenakquisitionskosten, sondern vor allem, wie entwickeln sich die Kunden, um dann auch den Akquisitionskanal oder auch die Akquisitionseinstiegsprodukte halt nochmal austarieren zu können. So, ich hoffe, das war so ein bisschen die Antwort von uns dreien auf die Frage. Jetzt habt ihr das Thema negative Kunden schon angesprochen, so ein bisschen nach Top- und Flop-Kunden zu gehen. Frage da, nutzt ihr auch so Kundendeckungsbeiträge, nutzt ihr auch sowas wie einen Kundenwert? Und wichtigste Frage, schmeißt ihr dann auch Verlustkunden raus? Was ja auch eine Frage der Kosteneffizienz nachher ist. Okay.
Also bei uns auf jeden Fall, ich habe ja gerade schon gesagt, ist auf jeden Fall ein Thema, das wir dran sind, das tiefer zu legen. Aber wie gesagt, ist nicht trivial, einen Kundenwert zu berechnen bei Banken. Es ist ein bisschen komplex, man muss da relativ tief in die Daten einsteigen und es ist eine relativ komplexe Formel. Ist aber auf jeden Fall ein Thema, was wir auf der Agenda haben.
Und bei euch, Alex?
Ja, ist natürlich für sag ich mal, E-Commerce-Unternehmen meist man natürlich keinen Kunden raus, weil ich ja keine echte dauerhafte Vertragsbeziehung habe. Ne? Also es trifft wahrscheinlich für die Bank schon eher zu, die Fragestellung. Grundsätzlich korrespondiert es so ein bisschen mit dem Thema nochmal Bestandscleaning, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt meine meine Kundendaten, die inaktive größer als 3 Jahre irgendwo darstellen, die habe ich alle aus meiner Datenbank entfernt, um damit dann Kosten zu sparen. Dann ist das sozusagen die Brücke für die Frage nach dem Motto, okay, wir haben sie dann irgendwie einfach weggeschmissen, mehr oder weniger, aber in dem Sinne natürlich nicht Kündigung oder wie auch immer ausgesprochen.
Ich kenne so einen Fall, du sprichst ja auch mal wieder, das finde ich sehr gut, Alexander, auch nochmal Technologiekosten an oder Datenhaltungskosten. Ich habe mit einem Unternehmen gearbeitet, die hatten einen sehr großen Datamarkt gehabt mit 3000 Attributen drinnen. Und dann haben wir mal irgendwann analysiert, wie viel eins denn gebraucht werden für die Kampagnenselektion, kam raus 50. Und dann war klar, wir können mehr oder weniger 2.950 einfach rausschmeißen, was natürlich unglaubliche Kosten sind, weil dafür hatten wir die ETL-Prozesse, dafür mussten wir das Blech festhalten und Co. Habt ihr schon gesagt, ihr geht auch so ein bisschen hin und schaut euch immer wieder mal die neuen Lösungen an. Wie kann man das denn generell schaffen? Das heißt, welche Strategien oder Methodiken gibt es denn eigentlich, um Marketingausgaben, und zwar auch in allen Bereichen, ja, von Blech über Technologie, über investiere ich mein Geld eigentlich in die richtigen Kunden zu kontrollieren? Und gleichzeitig, du hast eben noch gesagt, Florian, das operative Geschäft irgendwie hochzuhalten, weil das muss ich irgendwie auch noch machen. Das heißt, Qualität nach außen zu bekommen in Form von sinnvollem Content und die Reichweite zu erhöhen. Also was kann ich da machen, um nicht nur nach vorne zu denken und damit immer weiter Kosten zu produzieren, sondern irgendwie so einen Spagat zu gehen, auch zwischen meinen Hausaufgaben, die ich tagtäglich machen muss.
Ich fange mal an, Alexander. Also finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema. Habe ich mir auch auf die Agenda geschrieben. Weil ich glaube, da sind wir ja vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ne? Was ja in der Vergangenheit war es ja ganz oft so, man kauft eine Lizenz ein, man kauft einen Server ein und man weiß, die Lizenz kostet mich x Euro und der Server kostet mich x Euro pro Jahr. So. Und dann, wie viel ich das Ding nutze, klar, man hat irgendwie E-Mail-Versandkosten oder so, aber wie viel ich das Ding nutze, ist letztlich relativ egal. Ne? Die Kosten sind immer dieselben. Jetzt gehen viele ja in die Cloud, wir auch. Das hat riesen Vorteile. Man ist nicht mehr limitiert auf eine physische Kiste, die irgendwo bei einem Dienstleister im Keller steht und im Zweifelsfall muss einer runterrennen und noch einen Arbeitsspeicher reinstecken oder eine Festplatte, sondern es ist ja alles virtuell. Es ist bei den großen Anbietern wie AWS, Microsoft, Google und so weiter. Und da ist man nicht mehr limitiert. Man kann zu jeder Zeit einfach komplett die Rechenleistung hochfahren. Ne? Das heißt, wie du gesagt hast, ob man jetzt 300 Datenattribute, 3000, 300.000 hat, ist erstmal total egal, weil die Kapazität ist grundsätzlich da. Aber die Kosten steigen natürlich jetzt mit der Nutzung. Das heißt, es ist teilweise eine ganz neue Situation, wo man auch mal drüber nachdenken muss, wie viel kostet mich jetzt eigentlich diese Rechenleistung, die ich kreiere, sei es durch ETL-Abfragen, sei es durch Session-Daten, die ich generiere. Und das ist, glaube ich, eine ganz neue Situation, die es ganz viele Jahre gar nicht gab im Marketing, weil das immer relativ stetig war. Man wusste genau, wie teuer das ist. Und jetzt auf einmal muss man sich erstmal damit beschäftigen, muss in AWS nachgucken, muss die Tags richtig setzen, dass man die Kosten richtig zuordnen kann. Also ich glaube, das ist erstmal eine ganz große Transparenz- und Strukturaufgabe, die man da hat, das richtig zu sortieren und auch das Bewusstsein bei den Marketeers zu schaffen, dass eben dort Kosten entstehen, die eben auch variabel sind, ne? Und die nicht mehr fix sind, wie es vorher nochmal war. Also vielleicht das erstmal nochmal einen Schritt zurück. Aber finde ich ein total wichtiges und legitimes Thema, wo man sich sehr viel Gedanken drüber machen muss. Und auch nicht nur im Marketing, sondern eigentlich in allen Bereichen, wo man irgendwie in die Cloud geht.
Ja. Wie managt ihr das? Also ich frage deswegen, weil ich weiß noch, ich sage nicht, welcher Kunde es gewesen ist, einer meiner ersten Kunden habe ich nicht mit SQL klassischen Datenbanken arbeiten können, sondern mit OLAP-Datenbanken. Bin es völlig falsch angegangen und habe quasi die Datenbank damals in die Knie gezwungen. Wie kriegt ihr das hin, dass eure Mitarbeiter sozusagen jetzt diese andere Art der Kostengedanken quasi haben und eben versuchen, nicht performance-intensive Leistungen hinzubekommen, sondern sozusagen eigentlich für jede Anfrage auch nochmal letztendlich auch so ein bisschen Richtung Business denken? Also schärft ihr das stärker, schult ihr das oder wie geht ihr damit um?
Ja, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man die Teams eben so aufstellt, dass man auch solche Expertisen in den Teams hat. Also wir haben jetzt zum Beispiel im Rahmen von unserem CRM-Projekt, wo wir eben in die Cloud gegangen sind und auch neue Marketing-Automation-Lösungen aufgestellt haben, haben wir ein Product-Team gegründet, was jetzt eben diesen Gesamtscope der CM-Lösung, also inklusive Datenbank in der Cloud, inklusive Marketing-Automation-Lösung als Software-as-a-Service, ganzheitlich betreut. Da ist auch ein DevOps-Ingenieur drin, da ist ein Business-Analyst drin, da sind die ETLer drin, da sind die Product-Owner drin und so weiter. Also erstmal muss man überhaupt die Expertisen haben, die überhaupt in der Lage sind, sich in Cyberspace in AWS einzuloggen, um mal zu gucken, wie die Kosten sind. Also das ist, glaube ich, erstmal der wichtigste Schritt, dass man die Leute alle zusammenbringt in ein Product-Team, die auch diese Informationen sich besorgen können, sie auch verstehen. Also das ist jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz komplex. Also wenn man Marketing macht, muss man nicht unbedingt AWS-Datenbanken und Kubernetes und so weiter verstehen. Also ich glaube, das ist der allerwichtigste Schritt, dass man die Leute zusammenbringt auf ein Produkt, ein Produktteam, diese Expertise haben, diese Informationen auch zusammenzutragen. Und dann liegt es eben vor allen Dingen in der Verantwortung von dem Product Owner, sein Produkt eben entsprechend zu steuern.
Ja, also würde ich auch so super unterstreichen. Ich glaube, das ist nochmal so ein Erkenntnisgewinn oder auch eine neue Sichtweise, dass ich eben für Analysen dann auf einmal individuelle Rechnung bekomme von meinem Cloud-Anbieter, was vorher so irgendwie so in einer Pauschale, die jetzt nie einer gesehen hat, dann irgendwo weg war. Und das Thema Transparenz natürlich, je nach Größe des Unternehmens, wird das immer komplexer. Ne? Am Ende des Tages sind es ja mehrere User, mehrere Silos eigentlich, die dieselben Leistungen nutzen. Und wenn da braucht man eine Transparenz, je mehr einzelne Units damit arbeiten, desto relevanter ist natürlich dann overall zu betrachten, was produzieren die denn da eigentlich an Kosten und wie kann ich das auch kontrollen oder monitoren an der Stelle. Also je kleiner das Unternehmen, desto mehr ist das sozusagen im Blick. Aber je größer das Unternehmen, desto komplexer und vielfältiger werden natürlich dann auch die Anwendungsfälle und dementsprechend dann eben auch die laufenden Kosten.
Habt ihr, um den Bogen zu schließen zum Anfang, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass ihr selber hingeht und schaut, welche Funktionalitäten bieten die Lösungen an, was kann ich vielleicht auch noch verwenden? Du hast gesagt, Alexander, die Anbieter schicken ja ab und an mal E-Mails rum, die kann man dann auch sozusagen lesen und dann kann man mal anfragen, ob man vorbeikommt. Merkt ihr ein anderes Anbieterverhalten, weil die ja sozusagen jetzt auch nochmal ein größeres Interesse daran haben, dass ja quasi mehr Anwendungsfälle reinkommen, dass sozusagen mehr Usage gemacht wird? Merkt ihr das, dass das vorangetrieben wird? Also wir kriegen das selber als Beratung natürlich immer wieder von den Anbietern herangetragen, dass wir mit Use Cases auf Kunden zugehen sollen, weil das für die Anbieter super ist, weil die Usage steigt. Aber werdet ihr da auch von den Anbietern mehr gepusht und auch mehr gefordert?
Ja, also du meinst speziell sozusagen, dass wir Use Cases einbringen, um die dann in eine Entwicklungsplanung auch einzubeziehen?
Ja, dass die Cloud-Anbieter selber auf euch zukommen, sozusagen mit Use Cases, weil je mehr Use Cases ihr quasi habt, desto mehr Nutzung habt ihr ja logischerweise auch der jeweiligen Lösung.
Also speziell auf die Use Cases würde ich sagen, kann ich nicht so bestätigen, aber vielleicht ist das ja auch nicht repräsentativ. Zumindest das, was an Erneuerungen bei unserem Anbieter eben in der Pipeline ist, das ist relativ spannend. Da gibt's riesige Veranstaltungen, große Events, dann kann man auch live sozusagen aus USA mit an Event teilnehmen und so weiter, wo die Lösungen vorgestellt werden. Das hat schon irgendwie eine sehr charmante Art, sozusagen das zu verkaufen, weil es daraus wird dann ein richtiges Happening oder Event eben auch gemacht. Also von daher ist es dann aber auch irgendwie dann natürlich eine breite Kommunikation und es liegt dann an dir selber, den Ball dann auch aufzugreifen und zu sagen, das interessiert mich jetzt, das möchte ich gerne nochmal vertiefen und können wir uns dann da zusammensetzen. Das spielt dann wieder ein, oder ja, zahlt dann wieder ein auf das vorhin Gesagte nach dem Motto, je nachdem, wie viel Use Cases oder Potenzial du eigentlich da im Köcher hast, das ist so schneller griff für den Termin.
Wir haben jetzt eben so ein bisschen über Kostensparen gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir über Marketingtechnologien gesprochen. Letztendlich haben wir über Analytics gesprochen. Wo seht ihr letztendlich, in welchen Technologien seht ihr die größten Sparpotenziale für Kunden? Ist es dann eher Richtung Analytics zu gehen, so wie ihr es schon gesagt habt, um weniger in die Kunden zu investieren? Oder ist es eher Richtung Effizienzen zu gehen und versuchen, sehr stark zu automatisieren mit Marketingtechnologien? Und wo seht ihr die Hebel bei anderen Unternehmen oder vielleicht sogar noch bei euch?
Also ich glaube generell Effizienzen. Also ist für mich das größte Thema. Weil ich glaube, was ja nochmal wichtig ist, auch zu betrachten, also wir reden jetzt viel über Marketing, CRM, aber letztlich diese klassische Trennung, wie man es früher gemacht hat, auch zwischen IT und Marketing, ne? Also ich glaube, die gibt es heutzutage einfach nicht mehr. Das muss man mal ganz klar sagen. Man kann kein Marketing mehr machen, ohne dass man nicht auch die entsprechenden Tech-Kompetenzen direkt neben einem sitzen hat und zur Seite. Also diese zwei Seiten, die irgendwie ab und zu mal miteinander reden, das funktioniert nicht mehr. Also man muss sie ganz eng zusammensetzen. Deswegen habe ich ja gesagt, also ich bin großer Freund von Product-Teams, wo eben die entsprechenden Rollen auch direkt zusammensitzen. Und ich glaube, dann ergibt sich automatisch die Chance, sehr, sehr viel Synergien zu heben. Und vielleicht nochmal ein Praxisbeispiel, wie wir es auch gemacht haben, ist, wir haben ja relativ bei Null angefangen in Sachen Cloud und unser Projekt war so eines der ersten Use Cases überhaupt in der Cloud bei uns in der Bank. Wir haben quasi gleichzeitig die Basisinfrastruktur in der Cloud gebaut mit unserem Use Case. Und das war auf jeden Fall eine sehr erfolgsversprechende Strategie, weil wir sozusagen auf Basis des Use Cases auch die passende Infrastruktur darunter gebaut haben, also mit Data Lake und so weiter. Und haben so eben auch die Basis geschaffen, dass neue Use Cases relativ leicht darauf aufspringen können. Das heißt, man hat sozusagen mit dem Use Case gleich die Infrastruktur auch für mehr Use Cases gebaut und hat so natürlich geringere Grenzkosten mit jedem weiteren Use Case. Und ich glaube, so muss man zukünftig halt immer auch bei so technologischen Themen denken, dass man eben gleichzeitig auch eine Infrastruktur baut, die für andere Bereiche mitgenutzt werden kann und nicht mehr in Silos, Use Case für Use Case. Im Zweifelsfall kauft noch jeder seine eigene Marketing-Automation-Lösung und seine eigene Datenbank ein, sondern dass man gleich so baut, dass man das auch viel breiter nutzen kann. Gut, weiteres Beispiel ist ja auch, ich mache jetzt gerade ein Fraud-Thema. Wir nutzen aber fast die gleichen Daten wie eigentlich beim CRM, aber eben für einen anderen Use Case und können deswegen eben auch dieselben Infrastrukturen, die wir vorher für CRM gebaut haben, jetzt für den anderen Use Case nutzen, mit dabei eben viel geringeren Kosten. Und ich glaube, da liegen einfach super viel Effizienzen, wie man bestehende Technologie und Tech-Stacks einfach noch besser nutzen kann.
Ja, ich glaube, das allgemeine Beispiel sozusagen aufbrechen auch von Silo-Denken ist auch hier ganz brauchbar. Also ich brauche eigentlich den Blick aus dem Gesamtunternehmen, wer sind alles mögliche potenzielle User, was sind die Anforderungen und wie können wir das irgendwie zusammenbringen und übereinbringen. Und damit dann natürlich insgesamt effizienter werden. Ich glaube, man muss viele Wege gehen von einer analytischen Brille, vom Einsatz des Tools, die versuchen sich auf die richtigen Kunden irgendwie zu konzentrieren. Das gilt dann eigentlich auch für alle Unternehmensbereiche und da müssen auch alle irgendwo mit demselben Mindset an diesen Themen irgendwie arbeiten.
Da wollen wir auch so ein bisschen drüber sprechen, da würde ich auch gerne die letzten 10 Minuten für nutzen, nämlich für die Mitarbeiterinnen, die wir alle mitnehmen müssen. Und ihr habt ja jetzt schon in den letzten 50 Minuten sehr viele Veränderungsthemen angesprochen. Einerseits geht es in die Cloud, dann werden neue Lösungen irgendwie eingeführt, dann haben wir Bezahlmodelle, die sich letztendlich verändern, dann wird so ein Gap aufgelöst zwischen IT und Fachseite mit dabei. Du hast gesagt, Alexander, man braucht auch ein anderes Mindset. Wie habt ihr es geschafft, Mitarbeiterinnen, die ja vielleicht auch schon teilweise länger im Unternehmen sind, die auch On-Premise-Lösungen gewohnt sind, die vielleicht auch gewohnt sind, dass man sozusagen einfach mit Lösungen irgendwie arbeitet, die von der IT quasi kommen und hingesetzt werden, die mitzunehmen, dann in solchen produktübergreifenden Teams zu arbeiten und logischerweise auch mehr Verantwortung zu übernehmen, weil man ja dann nachher, du sagst es so einfach, Alexander, Silos aufbrechen muss, also quasi Lösungen hinstellt, die nachher ganzheitlich im Unternehmen genutzt werden, was ja nicht einfach ist, was ja normalerweise sehr politisches Thema an sich darstellt. Wie habt ihr das geschafft?
Naja, ich würde da so ein bisschen aus aktuellen Case so ein bisschen vielleicht auch was erzählen. Wir hatten vorhin schon das Stichwort irgendwie so KI-Lösung. Ne? Also das Thema spielt ja für das Thema Marketing eine sehr, sehr große Rolle. Da sehen wir ja ein sehr großes Potenzial. Also zum einen Automatisierung von Aufgaben wie Datenanalysen oder Reporting, Monitoring, ob die Systeme eigentlich auch alle richtig laufen, aber eben auch im klassischen Marketing im Sinne von Bilder, Videos produzieren, Newsletter zu individualisieren, ganze Kampagnen zu entwerfen, da ist ja unheimlich viel jetzt in Bewegung. Und da stellt sich natürlich auch die Frage für uns als Marketeers, was ist das richtige Tool oder wie kann man damit sozusagen natürlich auch Schritt halten? Und natürlich der logischste, einfachste Weg ist erstmal da auch eine Art Taskforce ins Leben zu rufen, wo verschiedene Einheiten aus verschiedenen sozusagen Unternehmensteilen gemeinsam sich überlegen, was sind denn für uns relevante Use Cases, und wir schauen uns dann diese Tool-Anbieter in dem Sinne an, screenen so ein bisschen den Markt, haben ab und zu Austauschrunden, wo wir dann andere wieder mit einladen, um das zu verbreitern. Das ist immer nur so punktuell, dass die Leute in dieser Taskforce arbeiten, aber dann mit ihren Kollegen sozusagen der Fachlichkeit natürlich das dann auch tiefer legen. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, erstmal diese Berührungspunkte irgendwo abzubauen, dass man sich damit beschäftigt und den Mitarbeitern da auch mit so einem Rahmen eigentlich auch ein Format zu geben, wo sie sich da eben auch einbringen können und das mit Freude auch umsetzen. Also wir hatten eigentlich mehr Interessenten, die da mitmachen wollten, als umgekehrt nach dem Motto, wir müssen jetzt jemanden fragen, dann mach doch mal bitte mit, macht es Sinn aus deiner Sicht, sondern dass man sagt, Mist, ist doof, aber irgendwie, wir können jetzt nicht ganz so viele Leute berücksichtigen, da wird es dann irgendwann nicht mehr effizient. Also man da ist das, glaube ich, schon das richtige Signal, den Mitarbeitern da auch auf diese Freiräume auch zu geben. Aber das dann wiederum, natürlich können dann leider nicht alle machen. Aber beispielsweise war auch der erste Use Case, dass wir eben diese klassischen Produktbeschreibungen auf den Webseiten dann komplett durch eine AI erstellen haben lassen.
Und erfolgreich vermutlich, oder?
Ja, naja, weil es einfach dann irgendwie auch total schnell geht. Ne? Also da musst du nicht groß den Kopf machen. Das ist überraschend, was da rauskommt. Auch wenn man mal eingibt, jetzt für uns als E-Commerce, jetzt das Thema Hauptsaison steht ja jetzt quasi unmittelbar bevor, da hat schon angefangen, Black Week. Man kann mit KI sozusagen sich ja fast richtige Kampagnen auch Inspiration geben lassen, bis hin zur Bilderstellung für Halloween oder für whatever. Also das ist ja auch Wahnsinn, was da auch an Möglichkeiten einfach geboten werden. Das ist, glaube ich, eine der spannendsten Aufgaben überhaupt, das dann irgendwie in Einklang zu bringen mit den natürlich noch nicht existierenden Rahmenbedingungen jetzt in der EU. Was kommt da vom AI-Act? Wie müssen wir damit umgehen? Brauchst du eine Zertifizierung, wo jetzt in den USA irgendwie vorgeschlagen? Aber am Ende des Tages, glaube ich, haben die meisten Mitarbeiter da riesengroße Lust, weil sie erkannt haben, dass das eben ihnen die Arbeit erleichtert. So diese klassische Rolle halt der Co-Pilot. Ich glaube, das ist den meisten auch bewusst, weil sie selbst sehen, wunderbar, habe ich früher ewig für gebraucht. Jetzt kann ich mich darauf konzentrieren, dass beispielsweise meine Kreation jetzt gefragt wird, dass ich mich mit vielleicht Vorschlägen irgendwie inspirieren lasse, am Ende des Tages dann aber selber auch entscheide, weil natürlich auch ich besser verstehe, was meine Zielgruppe möchte, was passt besser auch zum Unternehmen und so weiter. Also in dem Sinne gibt es dann auch damit natürlich einhergehend auch ein Enablement. Und ich glaube, das macht dann am Ende des Tages dann irgendwie natürlich den Impact. Du hast Kosteneffizienzen, die du heben kannst. Und du kannst irgendwie an der Qualität einfach nochmal einen Sprung machen und hast einfach mehr Freiräume für die Mitarbeiter, sich da kreativ einzubringen.
Du hast ja schon gesagt, Florian, ihr habt euch auch teilweise von Agenturen getrennt oder reduziert. Habt ihr das auch gemacht, Alexander, quasi dann? Wenn ihr sagt, ihr macht jetzt viel auch über ChatGPT oder AI letztendlich.
Da wir selbst eine Agentur sind, haben wir in dem Sinne quasi nicht diese Entscheidung zu treffen gehabt, im Sinne von trennen wir uns von einer Agentur. Okay. Aber es gibt natürlich auch damit einfach mehr Potenziale und mehr Variablen. Und du kannst natürlich auch mit einer höheren Schlagzahl mehr oder weniger auch dann am Ende des Tages mehr Kampagnen auch umsetzen. Okay. Ja.
Nutzt ihr das auch schon, Florian, oder wie macht ihr das?
Es gibt erste Use Cases, wo wir dran sind, sowas mal umzusetzen, aber es ist natürlich auch regulatorisch nicht ganz trivial, also ist aktuell nicht mein Thema. Was wir aber schon in der Vergangenheit auch sehr viel gemacht haben, sind so Affinitätenmodelle, also auf Basis von Machine Learning, Affinitätenmodelle für bestimmte Produkte zu entwickeln und so einfach zielgerichtete Kampagnen auszusteuern. Es wird in Zukunft, glaube ich, auch immer noch mehr, sind wir auch dran, weil als Bank hat man ja einen großen Vorteil, man hat relativ viele Daten. Das ist eher die Herausforderung, sie ordentlich zu managen. Jetzt vielleicht nochmal, weil du von ja Mitarbeiterbefähigen gesagt hast, ne? Also da würde ich ja nochmal das unterstreichen, was Alexander gesagt hat, was ganz wichtig ist, glaube ich, Kommunikation und Transparenz. Also wirklich alle mitnehmen. Und was gerade beim Thema Cloud bei uns sehr, sehr wichtig war, weil also Cloud ist ja teilweise immer weniger, glaube ich, noch, aber teilweise ja noch ein rotes Tuch und war es in den vergangenen Jahren ja noch schlimmer, ist halt ganz wichtig, dass man vom Top-Management auch entsprechende Rückendeckung hat und auch eine Ansage bekommt. Ja, wir gehen jetzt in die Cloud, wir machen das. Wir sind da auch öfter mal gegen eine Mauer gerannt und die Mauer war eigentlich erst so richtig weg, als dann wirklich von unserem CDO die Ansage kam, ja, wir machen das jetzt mit Cloud und dann öffnen sich auch die Tore und dann macht es einen als in den Projekten oder in den jeweiligen anderen Stellen deutlich leichter, die Leute entsprechend mitzunehmen. Und bei uns war eigentlich auch gar nicht das Problem, die Leute zu motivieren, weil manchmal wird dann der ehemalige Nachteil zum Vorteil, weil wenn die bestehende Infrastruktur so nervig und so langsam ist, dann kann man relativ leicht die Leute auf die neue Infrastruktur begeistern und mitnehmen. Also da hilft einem das dann manchmal.
Spannend. Also ihr sagt ja beide gleichzeitig eigentlich, dass gerade für mindestens AI-Themen, aber auch Cloud-Themen da ein hohes Interesse letztendlich von den Mitarbeiterinnen ist, sich zu engagieren und mitzuarbeiten, oder? Habe ich das verstanden?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja auch das Schöne eigentlich an der Technologie, dass durch ChatGPT im Grunde genommen jeder also Interessierte die Chance hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mit ersten Erfahrungen, was beim Prompt dann auch so rauskommt und wie man am Prompt schraubt, um bessere Ergebnisse zu bekommen, es ist halt einfach sofort greifbar. Es ist nicht mehr dieses abstrakte KI, ist irgendwas im Hintergrund, keine Ahnung, was da passiert, sozusagen dieses ominöse Unbekannte, sondern das ist, glaube ich, eben auch der große Vorteil und deshalb ist die Akzeptanz bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, eigentlich ziemlich groß, weil ich sofort was habe zum Ausprobieren und eigentlich auch gleich von den Resultaten in der Regel einfach auch dann positiv überrascht bin.
Wenn wir so einen Blick in die Zukunft wagen, wir haben noch ungefähr 2 Minuten. Gibt es Themen, die bei euch noch auf der Roadmap stehen oder auch Technologien, die ihr einführen wollt, um weiter an der Effizienz arbeiten zu können oder die richtigeren Kunden zu erkennen und optimal anzugehen?
Ich glaube, was erstmal eine große Aufgabe ist, den bestehenden Tech-Stack besser zu nutzen. Also ich glaube, man hat ganz viele Möglichkeiten, die man eigentlich nur nutzen muss, aber es fehlt halt an vielen Stellen auch an Kapazität, Ressourcen, Expertise. Also ich glaube, man tut manchmal auch gut daran, noch vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was haben wir da eigentlich, was wollen wir eigentlich, was sind die effizienten Use Cases, als jetzt immer noch ein neues Tool, noch ein neuer Use Case. Also deswegen glaube ich, großes Thema Effizienz mit dem, was man hat, effizienter arbeiten, anstatt immer sozusagen neue, große dazuzunehmen. Das ist bei uns auf jeden Fall aktuell Thema. Erstmal den neuen, was wir gerade eingeführt haben, erstmal lernen, richtig umzugehen und die richtigen Dinge zu tun.
Und bei euch, Alexander?
Ja, es kommt ja immer auf den sozusagen Entwicklungslevel an, da hast du neue Tools gerade implementiert, ist logischerweise, dass man auch keinem dann Vorstand mehr erklären kann, ich brauche jetzt schon wieder das nächste. Von daher liegt es immer in der Entwicklung deines Unternehmens mit der Technologie. Also ich gebe Florian total recht, man muss erstmal nochmal das Bestehende optimieren und ausloben, wo sind denn im Zweifel noch Potenziale, die ich daraus generieren kann. Oder wenn ich dann zu der Erkenntnis komme, das sind einfach Lücken, Gaps, die ich irgendwie brauche, um fortzukommen, dann muss ich danach eben suchen, welcher Anbieter kann mir dabei helfen. Ich glaube aber trotzdem im Sinne von Ausblick natürlich, dass das Thema KI natürlich das dominierende Thema irgendwo der nächsten Jahre ist. Und auch gerade natürlich damit verbunden auch diese Entscheidung für einen Anbieter, hat natürlich momentan eine wahnsinnige Komplexität. Was ist der Richtige für mich? Was kommt dann noch von der Regulatorik? Wie habe ich das im Griff? Gerade auch bei Banken ist natürlich dann die Regulatorik sicherlich noch mal viel, viel stärker, als wenn man jetzt eine Marketingagentur ist. Was ist mit Kundendaten? Das alles läuft das alles quasi innerhalb meiner eigenen KI-Anwendung? dass ich das extern irgendwie abschirme. Das sind ja 1000 Fragen, Recht auf Vergessen und so weiter. Wie kommen die Entscheidungen auch zustande? Das ist ja gerade im Kreditprozess, glaube ich, eins der Kernthemen, dass das wie immer irgendwie nochmal auf irgendeine Art Mitarbeiter irgendwo zurückzuführen ist, als Case nach dem Motto, es darf aber nicht eine vollautomatische Entscheidung sein. Da muss man sich ja auch weiterentwickeln. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung, wo man unheimlich viel auch Guidance braucht in der Entscheidung, was ist jetzt für uns der richtige Weg. Und das muss man einfach dem auch trotzdem sich widmen. Man kann nicht sagen, ich warte jetzt deshalb ab, weil da sind so viele Risiken und Unwägbarkeiten, sondern man muss sich auf die Reise machen, weil es dann auch quasi ein längerer Prozess ist, um sich dann zu den richtigen Entwicklungen zu orientieren und den richtigen Partner an meiner Seite auch zu finden.
Ja, also das möchte ich nochmal unterstreichen. Ich mag, was ihr beiden gesagt habt. Das eine ist aus der Erfahrung heraus, wenn ich gerade neue Lösungen eingeführt habe, macht es Sinn, auch erstmal eine Pause reinzubringen, bevor ich wieder die nächste sozusagen am Start habe und mich einfach nur, da bin ich ja sozusagen nur im Projektmodus und nicht mal wirklich im Gewinnhebemodus. Das ist ein wichtiger Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist, hast du vorhin auch mal gesagt, Florian, die Unterstützung vom Top-Management. Ich bin immer ein Freund davon zu sagen, wir nehmen jetzt diese Lösung und es ist erstmal die Aufgabe, dass wir quasi nur Use Cases haben, die wir dann auch mit der jeweiligen Lösung umsetzen. Weil ganz häufig geht es schnell los mit, ich kann das aber nicht, wir brauchen noch was anderes oben drauf. Und dann führt man auf einmal so nochmal die nächste ein. Sondern einfach wirklich mal zu sagen, hey, wir bleiben jetzt bei dieser einen Lösung und alles, was wir sozusagen an Weiterentwicklung, auch an Use Cases machen wollen, setzen wir mit dir genau dieser Lösung sozusagen um, weil dann stellt man häufig fest, dass sich da ganz andere Ideen und Potenziale ergeben und man eben nicht wieder das nächste Kostengrab aufbaut und was anderes einführt, sondern mit dem arbeitet, was man hat. Genau, Daniel ist da, von daher sage ich vielen, vielen Dank an euch beide für die tollen Einblicke, einmal in den Retail-Bereich, einmal in den Bankenbereich, und gebe an dich zurück und sage nochmal Dankeschön.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2023. Es diskutierten Jörg Reinhardt, Geschäftsführer von Syntellic, Florian Lindemann, Projektleiter Lead Retail Cloud Plattform bei der DKB, Alexander Kaps, Head of CRM bei Car New Media. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei einer unserer Digitalkonferenzen, digitalkonferenz.net.